Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Ich melde mich zurück nach der Winterpause. Mein Name ist Luis Frieglingsdorf. Ich bin der Host des Podcasts und zu meiner Linken mein Hund Sam und auch der Fabian, dem ihr ja auch schon gegen Ende des letzten Jahres zuhören durftet, als wir die Herbstsaison rekapituliert haben. Und jetzt geht es dieses Jahr weiter. Wir halten euch über das Geschehen im Natural Bodybuilding und auch im unterstützten Bodybuilding auf dem Laufenden, berichten über unseren Athletenprozess und alles, ja, was so in unserer Welt passiert, wollen außerdem uns einigen Themen und auch Fragestellungen widmen und ja, freuen euch jetzt hier ja, diese erste Episode im neuen Jahr präsentieren zu dürfen. Fabi, bist du gut ins neue Jahr reingekommen?
Sowas von, ich bin ja mit euch ins neue Jahr gestartet.
Tatsächlich.
Es sind jetzt fast 3 Monate vergangen inzwischen, Januar, Februar, nee, zwei Monate sind vergangen. Ja, bin super reingestartet, ohne Verletzungen, nur vielleicht mit einer ganz kleinen Erkältung, die ein paar Tage angedauert hat und dann war die auch schon wieder weg zum Glück. Ja, und jetzt in den letzten 4 Wochen hat sich auf jeden Fall einiges getan, kann man sagen.
Was hat sich bei dir getan? Ich glaube, du hast deinen Status des Natural Bodybuilders jetzt nach einigen Jahren tatsächlich mal abgelegt und hast jetzt ein neues Ziel ins Auge gefasst.
Das kann man so sagen. Also ich habe mehr oder weniger bekannt gegeben, dass ich nicht mehr an Natural Bodybuilding Wettkämpfen teilnehmen werde. Was man jetzt daraus zieht, das kann dann jeder für sich denken. Ne? Ich denke, das ist klar, worauf es dann hinausläuft. Ja, und man kann so sagen, ich befinde mich mehr oder weniger gerade in Vorbereitung, also in Vorbereitung für einen potenziellen Wettkampf, für potenzielle Wettkämpfe dieses Jahr, um schon die Pro-Card anzugreifen.
Crazy, das geht jetzt schnell, ne? Also einmal die Seite gewechselt und dann eben auch direkt Wettkämpfe ins Auge gefasst. Hast du eventuell auch mal darüber nachgedacht, dir mehr Zeit für eine längere Off-Season- und Aufbauphase zu nehmen? Oder hältst du dich eben jetzt auch vielleicht durch diesen Schub, den du jetzt bekommst, dann eben auch in der zweiten Jahreshälfte potenziell oder eben jetzt auch in der nahen Zukunft so kompetitiv, dass es dann für die IFBB Pro-Card, die du ja tatsächlich anvisierst, schon reicht?
Genau, also ich bin ja sowieso einfach so aufgestellt, dass ich am liebsten jedes Jahr starten will. Das war ja schon im Natural Bodybuilding nicht anders. Und jetzt würde ich sagen, gibt mir das nochmal einen Push, um im Prinzip eine Natural Off-Season im Prinzip zu simulieren. Ne? Mhm. Von, keine Ahnung, 2-3 Jahren im besten Falle. Ne? Und dann schon so am Ende des Jahres mit locker 5 Kilo mehr Muskeln auf der Bühne zu stehen. Also ich versuche jetzt gerade so eine Art Rebound zu kreieren, dass ich mein Gewicht einfach dauerhaft gleich behalte oder dass es nur ganz leicht steigt und sich meine Form aber trotzdem verbessert und ich Muskulatur aufbaue. Ah, das sehe ich jetzt, also das kann ich jetzt einfach gerade beobachten, dass sich das jetzt in diesem Stadium bewegt.
Eine Rekomposition.
Ja, genau. Aber es ist eine Rekomposition schon im positiven Bereich. Also es ist nicht im neutralen Bereich, sondern schon im positiven Bereich. Ja. Und man kann jetzt nicht sagen, dass jetzt in 4 Wochen die Welt passiert ist, aber man merkt jetzt so langsam, es passiert jetzt schon allmählich was. Und es wird, also die Fortschritte sind einfach deutlich zu sehen. Sie sind klein, aber sie sind präsent.
Interessant. Ja, ich glaube, diese 4 Wochen, das ist so wahrscheinlich so die Phase, in der sich die Hormonspiegel erstmal aufbauen und stabilisieren werden. Und ich glaube, du wirst jetzt in den nächsten 4 Wochen nochmal umso mehr eben
von
den neuen Gegebenheiten, sage ich mal, profitieren. Und ja, ich glaube,
das dauert ja auch beim Körper, bis er erstmal diese hormonelle Veränderung wahrnimmt. Mhm. Ne? Und dass sich der Körper im Prinzip darauf einstellt, da passieren halt so gewisse Mechanismen. Ne? Und das passiert dann nicht von heute auf morgen, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Das kommt aber auch immer darauf an, welche Supplementierung man benutzt in dem Falle. Ne, da gibt es halt verschiedene Molekülstrukturen, entweder Kurzzeit- oder Langzeit-Ester, wie man so schön sagt. Mhm. Und dementsprechend haben die auch eine gewisse Halbwertzeit und wirken damit entweder schneller oder auch langsamer.
Ja. Aber das Ziel, was du jetzt anstrebst, also gleichzeitig Muskelaufbau und Fettabbau zu erreichen, das ist natürlich jetzt mit dem neuen Potenzial, was jetzt eben freigesetzt wurde, natürlich sehr gut möglich. Ich habe da vor kurzem auch ein YouTube-Video zu gemacht, dass Rekomposition eben auch nicht nur bei Trainingsanfängern oder Übergewichtigen funktioniert, sondern eben auch bei ehemalig muskulösen Athleten oder Athleten, die aus einer verletzungsbedingten Trainingspause zurückkehren und die grundsätzlich, obwohl sie schon lange am Eisen sind, eben ein neues Potenzial für Muskelaufbau wieder freigeschaltet haben. Und das ist bei dir ja jetzt auch der Fall. Mhm. Du hast eben von 5 Kilo zusätzlicher Muskulatur bis Ende des Jahres?
Vielleicht bis Ende des Jahres sogar noch mehr. Man kann es nicht so genau sagen, aber das sollte schon mein Ziel sein, einfach so viel Muskulatur wie möglich aufzubauen, ne? Mhm. Und dabei einfach weiterhin trotzdem lean zu bleiben, ne? Um trotzdem dafür zu sorgen, dass nicht so viel, wie sagt man das jetzt am besten? Ich würde hier sagen, wir reden einfach über meinen Halbbruder in dem Falle, ne? dass bei Testosteron, genau, dass bei Testosteron nicht so viel in Östrogen umgewandelt wird. Mhm. Und das passiert einfach bei einem niedrigen Körperfettanteil deutlich weniger. Und damit hat man auch dann deutlich weniger mit Nebenwirkungen zu rechnen, als wenn man halt ja, sich Fett frisst und auch nicht auf seine Ernährung achtet.
Ja, ja, du hast jetzt gerade vom maximalen Muskelaufbau gesprochen. Das Ganze würde ja, also wenn man das jetzt wörtlich nehmen würde, auch eine maximale Dosis eben implizieren, zumindest kurzfristig gesehen. Aber ich denke, du visierst ja jetzt auch, genauso wie du es im Natural Bodybuilding gemacht hast, eine langfristige Karriere
100%.
An. Und versuchst jetzt nicht in diesem Moment, in diesem Jahr das Maximum rauszuholen, nee. Sondern dafür zu sorgen, dass du über die nächsten Jahre dich eben konstant weiterentwickeln kannst, weil du hast ja auch ein konkretes Ziel. Also so wie du jetzt im Natural Bodybuilding zu den weltbesten Athleten gezählt hast, Top-Titel im internationalen Bereich eben geholt hast, gehe ich davon aus, dass du jetzt auch eine entsprechend hohe Erwartungshaltung oder zumindest Zielsetzung an deine Laufbahn im Unterstützung ja, Bodybuilding hast. Wo soll es da für dich hingehen?
Geplant ist jetzt erstmal, ich werde mal schauen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Ohne hier schon viel vorwegzunehmen, will ich mich im Frühjahr schon qualifizieren für einen Pro-Qualifier, also einen Regional-Wettkampf machen und dann voraussichtlich Ende des Jahres bei einem Pro-Qualifier teilzunehmen und mir dann im besten Falle schon die Profikarte zu sichern. Weil ich weiß jetzt noch nicht, in welche Klasse es langfristig für mich hingeht. Ich werde jetzt erstmal auf die Classic Physik anvisieren. Ja. Bei Classic Physik ist es natürlich so, dass man ein Gewichtslimit hat. Ja. Ich darf, glaube ich, maximal 84 Kilo trocken wiegen.
Wo war dein letztes Bühnengewicht? Natural?
Zwischen 78 und 79 Kilo.
Okay, also das sind jetzt so diese 5 Kilo, genau. Von denen du gesprochen hast, die du noch ausfüllen kannst.
Richtig. Und dann sind es nochmal 5 Kilo bei den Profis, die man aufbauen darf.
Okay.
Das heißt, ich dürfte so um die 89, 90 Kilo in der Classic Physik wiegen, bei 1,73 Meter trocken. Und das ist jetzt erstmal das Ziel. Wenn ich drüber lande, dann ist es so, dann muss ich mir zwangsläufig die Profikarte im Bodybuilding holen, weil ich nicht auf Krampf irgendwie versuchen werde, das Gewicht unnötig zu drücken, auf Kosten von Muskulatur.
Crazy, da hast du einiges vor dieses Jahr. 5 Kilo Muskelmasse aufbauen bei gleichzeitiger Erreichung, beim gleichzeitigen Erreichen von einer Wettkampfform, die du dann aber auch über die Hälfte des Jahres hältst.
Ja.
Ne? Bis Frühjahr sind das, also zumindest die Frühjahrssaison im Natural Bodybuilding geht jetzt in 8 Wochen los. Hier werden wir mit dem Team auch ordentlich vertreten sein. Ich stelle 4 Athleten jetzt im Frühjahr und ja, ich denke, um den Zeitraum, also so Anfang, Mitte April, fangen dann wahrscheinlich auch hier die ersten regionalen Shows eben an. Nächste Woche geht es in Ohio dann schon los mit der Arnold Classic. Da können wir dann nächste Woche nochmal drüber quatschen, werden wir natürlich verfolgen. Aber ja, dementsprechend hast du wirklich einen toughen Plan eben jetzt für dieses Jahr. Ja,
ist tough.
Muskeln aufbauen, nicht zu wenig. 5 Kilo ist, denke ich, ambitioniert. Du setzt die Messlatte hoch, aber finde ich natürlich gut, ne? Wer weiß was.
Es ist jetzt auf jeden Fall realistisch.
Okay.
Also es ist, ich würde sagen, das ist kein unrealistisches gestecktes Ziel. 5 Kilo saubere Muskulatur bis zum Ende des Jahres. Würde sogar behaupten, dass ein Ticken mehr sogar noch drin.
Das wäre phänomenal. Ne? Vor allen Dingen, wenn du dann zu den jeweiligen Shows dann auch immer noch ein entsprechendes Conditioning bringst, eben im Frühjahr, um dir dann eben die Qualifikation für den Profi-Wettkampf dann eben zu holen und dann eben Ende des Jahres dort dann eben auch gut abzuschneiden, diesen idealerweise dann auch zu gewinnen. Ich denke, das ist das Ziel, ne? Dann Ende des Jahres als IFBB-Pro dann eben dazustehen. Und ja, ich denke, das wäre jetzt so diese kurzfristige, mittelfristige Zielsetzung. Mhm. Was wäre für dich jetzt so das langfristige Ziel? Patrick Teutsch geht ja jetzt dieses Jahr auf den Mr. O. Mhm. Wo siehst du dich da langfristig?
Langfristig ist natürlich auch eine Olympiateilnahme. Ne, dann nicht nur die Profikarte zu haben und sich dann hinzusetzen und sagen, so, ich habe es geschafft, sondern schon die Profikarte auszunutzen, Profiwettkämpfe zu machen und mich im besten Fall für den Mr. Olympia zu qualifizieren. Ja, und wo es dann letztlich hingeht, ob in die Classic Physik oder in die 212 oder vielleicht sogar in die offene Klasse, das bleibt noch ein Rätsel, also selbst für mich. Ne? Deswegen wird jetzt erstmal versucht, so viel rauszuholen wie geht. Einfach gucken, worauf es hinausläuft. Und genau, sich am Ende nicht mehr die Frage stellen zu müssen, was wäre gewesen, wenn, weil das kann ich mir jetzt nicht mehr vorwerfen.
Ja, du jagst definitiv deinem Traum nach. Finde ich sehr, sehr inspirierend. Und ich denke, ja, die Zuschauer, Zuhörerinnen werden es auch sehr feiern, wenn du uns da weiterhin auf dem Laufenden hältst, ne, was da die konkreten Schritte sind und uns da eben einweist, natürlich in dem Rahmen, wie es für dich eben möglich und eben auch angenehm ist. Aber ja, schon mal sehr, sehr interessant. Also da kommt dieses Jahr einiges auf uns, beziehungsweise Fabian, auf jeden Fall zu, auf seinen Halbbruder. der hat einiges vor. Was mich noch interessieren würde, hat sich irgendwas hinsichtlich deiner Trainings- oder Ernährungsstrategie geändert, seitdem du jetzt eben unterstützt bist?
Im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Ich versuche weitestgehend so clean wie möglich zu essen.
Clean bedeutet für dich, möglichst unverarbeitet, wenig Zucker eventuell auch? Oder?
Das sowieso eigentlich immer.
Ja.
Ich meine, wer isst, also keine Ahnung, also ich setze trotzdem weiterhin auf Zero-Getränke. Das Einzige, was zuckerhaltig ist bei mir, ist Honig. Mhm. So, alles andere ist eigentlich.
Genau.
Aber damit fangen wir gleich erst an. Nee, aber nichts, was so raffinierten Zucker enthält.
Okay. Wie sieht's aus? Fettsäuren, Transfettsäuren versuchst du möglichst zu meiden? Oder?
Ja, einfach wenig Frittiertes oder generell wenig stark Angebratenes. Ne? Also eigentlich nicht anders als vorher.
Nur noch mit ein bisschen mehr Fokus eben auf
weniger Fahrt. Ja, also ich werde mir definitiv nicht einfach so aus Jux 10 Cheeseburger mehr reinknallen.
Cheeseburger-Challenge nach der AMBF, das war lustig. Ja, sowas wird es nicht mehr geben.
Nee, das wird es nicht mehr geben.
Okay, ja, sollte vernünftig sein.
Ich denke auch.
Und im Training verspürst du jetzt nach diesen 4 Wochen schon eine verbesserte Regeneration, sodass du potenziell ein höheres Trainingsvolumen effektiv bewältigen könntest? Oder hältst du deinen Trainingsansatz soweit konstant und versuchst einfach nur stärker zu werden und Progression zu erzielen?
Ja, das geht zwangsläufig damit einher. Also ich glaube, ob man will oder nicht, also man merkt einfach, man geht ins Training und hat schon deutlich mehr Bums. Also auch so, dass man könnte da stundenlang im Gym verbringen, weil man einfach nicht leer geht. Mhm. Ne, obwohl halt trotzdem meine Kalorien verhältnismäßig gering sind, würde ich sagen. Und mein Verbrauch schon relativ hoch. Also ich denke, ich würde mich jetzt so in einem Defizit von zwischen 700 und 800 befinden. Jetzt seit mittlerweile.
Das ist schon ordentlich.
Ja, seit mittlerweile, wann habe ich angefangen? Am 3. Februar, also kurz nach Start ins neue Jahr, habe ich angefangen zu diäten. Und ja, man hat auf jeden Fall zwangsläufig mehr Kraft. Also bin so stark wie noch nie. Also jetzt schon.
Hab ich aktuell?
Also momentan befinde ich mich zwischen 90 und 91 Kilo bei einer ziemlich adäquaten Form, würde ich sagen.
Ja, okay. Ja, sehr interessant. Also bei so einem hohen Defizit immer noch Muskelaufbau zu verspüren, ist definitiv nicht gewöhnlich. Bei Anfängern eventuell möglich. Ja. Und gerade wenn man recht viele Kalorien intern in Form von Körperfett natürlich gespeichert hat. Aber es gibt ja auch interessante Studien, die halt eben klar zeigen, dass Muskelaufbau mit einem zunehmenden Defizit immer weniger wahrscheinlich wird und für die meisten wahrscheinlich auch ab so einem Defizit von 500 eben nicht mehr so gut realisierbar ist. Kommt natürlich hier sehr stark auf den Kontext an. Aber ja, Fabi erzielt hier tatsächlich noch bei einem Defizit von 700 bis 800 immer noch muskuläre Zuwächse und das ist wirklich erstaunlich. Also
ja, ich habe mich auch schon gefragt, wie würde sich das jetzt entwickeln, wenn ich bei einem deutlich niedrigeren Körperfettanteil angefangen hätte, also direkt frisch aus der Wettkampf-Prep, wäre so im Prinzip das ideale Stadium dafür gewesen, weil du befindest dich in einem Kalorienplus und du hast natürlich noch den Orangensaft mit drin, der dir natürlich noch mehr einfach Potenz gibt in dem Falle, Muskulatur aufzubauen. Und zu sehen, dass ich mich jetzt trotz Kaloriendefizit muskulär steigere, die Abnahme ist schon wirklich gering, würde ich sagen. Also gewichtstechnisch ist die Abnahme gering, fetttechnisch ist sie hoch. Also ich finde, jetzt in den 4 Wochen ist schon sehr viel passiert. Also wenn man jetzt Woche 1 mit Woche 4 miteinander vergleicht, könnt ihr auf Instagram euch anschauen, ich mache da wöchentliche Form-Updates, dann würde ich schon behaupten, dass da recht viel gegangen ist in 4 Wochen. Also normalerweise sieht man in 4 Wochen jetzt nicht so viel, aber ich finde schon, dass man den Unterschied sieht.
Crazy. Hast du auch als Naturalathlet öfter Rekompositionsphasen gemacht? Weil ich befinde mich jetzt tatsächlich auch in einer Rekomposition, weil ich jetzt in meiner Offseason sehr, sehr fortgeschritten bin, was das Körpergewicht und auch den Körperfettanteil angeht. Und ich eben jetzt diese Situation eben dazu ausnutze, um bei ungefähr Erhaltungskalorien eben weiterhin Muskelaufbau, aber gleichzeitig auch einen gewissen Fettabbau eben zu erreichen. Also letztendlich dafür zu sorgen, dass die für den Muskelaufbau benötigte Energie aus den Fettdepots umgewandelt wird. Mhm. Das eben sehr, sehr gut eben auch möglich, wenn man einen für sich relativ hohen Körperfettanteil eben aufweist oder wie du eben jetzt ein neues Potenzial für Muskelaufbau freigeschaltet hat, eben durch ein verbessertes Hormonprofil oder eben auch eine verbesserte Regeneration aufgrund von optimierten Umständen, einem besseren Schlaf, weniger Stress auf der Arbeit oder so. Das sind halt dann immer wiederum so kleine Boosts, wo man dann eben auch ganz klar eben dieses Ziel von gleichzeitigem Muskelaufbau und Fettabbau eben auch zumindest temporär anvisieren kann. Ich denke, als Naturalathlet sollte, also gerade wenn man schon etwas fortgeschritten ist, sollte sich diese Phase nicht zu lange ziehen, weil das Maß an Muskelaufbau natürlich immer so ein bisschen geringer wird und ab einem gewissen Punkt ein Aufbau-Diät-Ansatz einfach deutlich effektiver dann eben über die Zeit sein wird. Ich denke, du wirst jetzt auch erstmal weiter deine Form beobachten, schauen, wie alles vorangeht. Ja. Und wenn du halt merkst, okay, jetzt tritt vielleicht weniger Muskelaufbau oder eben auch weniger Fettabbau eben ein, dann wirst du dich da wahrscheinlich dann phasenweise auch immer wieder mehr auf diesen einen oder den anderen Prozess dann eben spezialisieren, je nachdem, wie nah jetzt eben auch der nächste Wettkampf eben ist. Aber so wie ich es rausgehört habe, ist der schon zum Greifen nah fast jetzt.
Also April bzw. Ende März, weiß nicht, ob da vielleicht schon was kommt. Ich habe gar nicht beabsichtigt, irgendwie zu rekompositionieren. Ich habe zwischen meiner zweiten und dritten Wettkampf-Prep, die ja zwischen 2018 und 2022 war, immer Sommerdiäten gemacht. Also immer, wenn es angefangen hat, wärmer zu werden, bin ich dann automatisch in Kaloriendefizit gegangen, um für den Strand einfach eine gute Form zu haben. Ich denke, dass ich damit immer so eine gewisse muskuläre Stagnation erzwungen habe, mehr oder weniger. Würde ich jetzt in dem Falle nicht mehr so machen. Einfach am besten versuchen, seinen Körperfettanteil immer konstant zu halten, wo man sich wohlfühlt und einfach eine gute Leistung bringt. Mhm. Ne? Und dann nicht immer diese Phasen hat von essen, worauf man Lust hat, dann sich auf einmal unwohl zu fühlen und dann runtercutten will, ja. Weil dann, also das ist dann ein Hoch und Runter, so fetttechnisch, aber muskulär ist es dann immer auf einer Linie und man macht einfach macht einfach keine Sprünge mehr nach oben.
Ja,
also der Zuwachs ist einfach so gering.
Ja, das ist fast gar nicht wahrzunehmen. Kurz so, das Muskelaufbaupotenzial im Kaloriendefizit eben angesprochen. Mhm. Und ne, hier sehen wir klar, dass je höher das Defizit, desto geringer eben auch die Chance, eben noch weiter Muskeln aufzubauen, ja. Beziehungsweise je höher dann auch eben die Wahrscheinlichkeit, dass man eben Muskeln verliert. Und im Aufbau ist es aber eben nicht so, dass mit höherem Kalorienüberschuss eben der Muskelaufbau dann eben auch immer weiter ansteigt. Ab einem gewissen Punkt wird man halt einfach verhältnismäßig nur noch mehr Fett abbauen. Ich denke gerade so in der Praxis, alles über 300, 300, 400 Kalorien im Überschuss wird für die meisten Naturalathleten, die schon einen gewissen Fortschrittsgrad erreicht haben, schwer ja. tatsächlich in Muskulatur ja. umzumünzen sein. Mhm. Also da wird dann einfach viel Fett eben mit dabei sein. Ich habe es selbst erlebt jetzt eben in meiner Post-Competition-Phase beziehungsweise gerade in den Monaten nach dieser unmittelbaren Post-Competition-Phase, die ich noch sehr, sehr gut kontrolliert hatte. 4 Monate hatte ich hier ja die Zunahmerate richtig gut im Griff und danach ging es dann auch eben in so einen Bereich, ja, wo der Kalorienüberschuss dann eben nicht mehr ganz so effektiv für tatsächlich Muskelaufbau genutzt werden konnte, sondern hier ist dann eben auch viel Fett dazu gekommen und ich muss jetzt eben auch erstmal wieder schauen, dass ich wieder so in diesen Gleichgewichtszustand zurückkomme, den du gerade angesprochen hast, wo man eben A, sich in seinem Körper wohlfühlt und B, natürlich gut performen kann. Ja. Also die Performance ist gerade auf jeden Fall sehr, sehr gut am Start, aber da ich ja vor jetzt knapp einem Jahr schon eben meine Endhärte damals erreicht hatte, ist natürlich jetzt auch, hat man natürlich auch so einen gewissen Standard eben an sein optisches Erscheinungsbild, bei dem man sich eben wohlfühlt und ja durch eben die ausgedehnte Wettkampfvorbereitung, die sich bei mir ja über 11 Monate im letzten Jahr erstreckt hat, wo ich 20 Kilo verloren habe, hat sich natürlich auch das Körperbild dahingehend so ein bisschen verschoben. Und da muss ich jetzt eben im Laufe des Jahres ja wieder meine Balance finden. Also ich habe da jetzt keine Wettkämpfe, auch jetzt erstmal nicht in naher Zukunft geplant. Ich arbeite tatsächlich jetzt schon so zielgerichtet auf meine nächste Season hin, aber habe jetzt noch keine feste Saison ins Auge gefasst, aber versuche mich jetzt schon vorausschauen für die nächste Wettkampfsaison, die kommen wird, eben in einer guten Ausgangslage einfach zu positionieren, von wo aus ich dann eben ja mit möglichst wenig Leidensdruck dann eben auch meine nächste persönliche Bestform dann eben erreichen kann. Und ja, es war auf jeden Fall jetzt so ein wildes Jahr, wenn ich so zurückblicke, so die letzten 12 Monate. Ich habe meine persönliche Bestform oder meine persönliche Endhärte eben erreicht. Gleichzeitig dann eben aber auch am Ende dieser 12 Monate meinen bisherigen Höchststand in Sachen Körpergewicht und auch Körperfett tatsächlich erreicht. Also hier, ja, ich sag mal so vom einen Ende des Spektrums zum anderen katapultiert worden und jetzt über...
Von einem Extrem in das andere Extrem
so ist im Prinzip, es, ne? Ja. Und da geht es jetzt erstmal wieder so, diese Balance zu finden und von dort aus dann eben auch weitergehend vorausschauen, dann auch auf die nächste Season, eben dadurch hinzuarbeiten, dass man sich über die kommenden Jahre, ich sag tatsächlich Jahre, weil ich bisher immer so diesen Drei-Jahres-Rhythmus beibehalten habe zwischen meinen Wettkampf-Seasons, aber jetzt auch gerade bei der letzten Saison gemerkt habe, dass muskulär am Ende dann doch nicht ganz so viel eben hängen geblieben ist, wie ursprünglich erwartet, gerade weil ich auch mit der Härte nochmal ein gutes Stück nochmal weitergekommen bin. Laut DEXA-Scan da knapp unter die 6%, 5,8 oder so waren es dann am Ende. Und diese Härte will ich natürlich beim nächsten Mal bringen, aber zu einem geringeren Preis, dann einfach der Leidensdruck am Ende der Prep eben nicht ganz so groß ist und auch das restliche Leben einfach besser mit Bodybuilding bzw. der gesamten Contest-Prep dann eben auch in Einklang eben gebracht werden kann und die Vorbereitung dann eben nicht, dass das Zentrum des Lebens dann eben einnimmt. Ja. Das wird sie natürlich ab einem gewissen Punkt, aber
kaum zu vermeiden.
Es war schon eine sehr, sehr invasive Zeit, würde ich sagen. Ich bin dennoch sehr, sehr glücklich über die Erfahrungswerte, die ich eben daraus ziehen konnte und will aber eben jetzt schon eben auf die nächste Season hinarbeiten, um mindestens wieder eben dieses Conditioning zu erreichen, muskulär, aber gleichzeitig dann noch besser aufgestellt zu sein und letztendlich die Prep einfach nochmal besser durchstehen zu können und dann am Ende eben auch eben nicht diesen Rebound letztendlich zu erfahren, diesen Jojo-Effekt, sondern da eben dann eben diese Balance eben zu bewahren, nach der ich jetzt eben auch im Laufe dieses Jahres immer wieder vermehrt streben will. Aber ja, jetzt nutze ich gerade nochmal so die Situation eben aus. Recomp eben so leicht, hol neue Bestleistungen im Training rauf, baue nochmal ordentlich Muskulatur auf und dann geht's für mich Anfang März, also auch wahrscheinlich so in 2 Wochen dann in so einem kleinen Cleanup, der dann eben dafür sorgen soll, dass man sich eben genau wieder in diesem Sweet Spot zwischen Wohlbefinden und Performance eben einfindet, um dann von dort aus weiter eben auch maximal Muskulatur aufbauen zu können.
Ja.
Das soweit, denke ich, zu unserer aktuellen Situation. Über die nächsten Wochen wird sich hier also noch viel eben tun. Bei dir wird es wahrscheinlich dann nochmal konkreter. Welche Show, wie siehst du an?
Ja.
Und bei mir geht es dann eben in den Cleanup, in dem ich versuche, bei einem recht hohen Kaloriendefizit weiterhin meine Performance zu halten, vielleicht sogar auch noch weiter auszubauen. Ich denke, ja, das das auf jeden Fall eine spannende Zeit wird. Ansonsten wollten wir uns ja heute noch auch eine Fragestellung nochmal annehmen, um euch ja, da vielleicht auch nochmal etwas Mehrwert mitzugeben, wenn dieser Austausch es nicht schon bereits getan hat. Und ich finde, dass die Frage auch ziemlich gut in deinen aktuellen Kontext eben reinpasst. Denn du hattest ja schon davon gesprochen, dass du dich aktuell, ja, in Anführungszeichen cleaner eben ernährst, seitdem du noch zusätzlich Orangensaft konsumierst. Und die konkrete Frage wäre hier, wie flexibel sollte man die Verteilung von Fetts und Carbs bei konstanten Proteinen und Kalorien halten? Also wir haben natürlich mit Kohlenhydraten und Fetten unsere primären Energielieferanten, um auch unsere Trainingsperformance zu unterstützen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Kalorien jetzt konstant sind, ich weiß nicht, wie viele Kalorien konsumierst du?
Momentan zwischen 3000 und 3200.
Ja, da bin ich auch ungefähr unterwegs. Wir haben also unsere fixierte Kalorienanzahl von 3100. Wie viel Protein führst du zu?
So etwas über 300.
300, nice. Okay, das ist eine gute Menge. Ich bin da ein bisschen tiefer unterwegs.
Ich bin halt mit den Fetten sehr niedrig.
Ah, okay.
Einfach weil, naja, kann man sich denken, wenn man einfach hormonell so ein bisschen besser aufgestellt ist, dann braucht man nicht zwangsläufig so viel Nahrungsfett. Eher das Fett so aus Omega-3 so hauptsächlich. Mhm. Ne? Also kein irgendwie versucht, keine Ahnung, gutes Olivenöl oder Nüsse oder nochmal Avocado hinzuzunehmen. Ich esse jetzt auch weniger Eier. Das kommt dann so hinzu, dass sich dann Fett so zwischen 30 und 50 Gramm bewegt. Mhm. Und Kohlenhydrate sind auch tendenziell wenig. Ich bin fast mit den Eiweiß genauso hoch wie mit den Kohlenhydraten.
Ja. Ja. Habe ich Post-Composition tatsächlich auch gemacht, dass ich da über 300 Gramm Protein, also sogar 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag konsumiert habe. Hat mir ganz gut gefallen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich aufgrund dieses hohen Proteinkonsums so ein bisschen Potenzial in Sachen Trainingsperformance auf der Strecke lasse. Natürlich können wir überschüssiges Protein durch die Gluconeogenese in Kohlenhydrate umwandeln, aber das Ganze ist natürlich nicht so effizient, wie wenn wir die Glucose direkt in reinster Form jetzt durch Reiswaffeln, die du gerade für uns eingekauft hast, fürs Pre-Workout gleich, dann eben zuführt.
Ja.
Aber Bezug nehmend jetzt auf die Frage, in welchen Situationen würdest du jetzt von diesem Verhältnis von Kohlenhydraten und den niedrigen Fetten zwischen 30 und 50 Gramm eben auch abweichen. Wann würdest du jetzt für dich sagen, hey, das ist in Ordnung, oder wie flexibel hältst du das Ganze? Sagst du, hey, das ziehst du strikt durch, oder ja, wie ist da so die Herangehensweise?
Also die Herangehensweise unterscheidet sich insofern zwischen Aufbau und Diät, dass in der Diät würde ich sowieso gezielt immer mit dem Protein etwas höher gehen tendenziell. Wirklich so, ich bin so Fan von 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht so in der Diät, und aber auch außerhalb Diät nicht unbedingt viel weniger. Dann würde ich so auf 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht tendieren. So. Ich bin sowieso immer ein Freund davon gewesen, lieber ein bisschen mehr Protein, dann ist man auf der sicheren Seite.
Ja, es gibt ja jetzt auch so Daten, die dann so sagen, okay, mit 1,6 Gramm maximierst du deine Proteinsynthese. Ja. Ich bin da auch lieber auf der sicheren Seite und würde da auch eher so 2,5 Gramm einfach so pauschal für ambitionierte Athleten eben empfehlen. Aber in unserem Beispiel, beziehungsweise in der Frage, wäre Protein ja konstant? Also es geht jetzt
Protein eher konstant.
Letztendlich darum, okay, ein normaler Tag würde bei dir dann wahrscheinlich so aussehen, du isst Haferflocken, Bananen, du hast deinen Honig mit dabei, dann gibt es mittags Reis und abends Kartoffeln oder Nudeln oder halt eine typische High-Carb-Low-Fat-Ernährung halt.
Im Prinzip,
In welchen Situationen würdest du davon abweichen oder würdest du überhaupt davon abweichen?
Ja, also mit fortschreitender Diät kann man das Fett einfach versuchen, so gering wie möglich zu halten oder vielleicht gar nicht mehr künstlich Fett hinzuzuführen und nur das Fett, was selbst in den Nahrungsmitteln enthalten ist, weil zum Beispiel Haferflocken oder selbst mageres Fleisch oder überall sind ja irgendwo mehr oder weniger versteckte Fette drin, die man aber so an sich gar nicht so als direkte Fettquelle bezeichnen kann. Und deswegen würde ich sagen, dass Protein und Fette so die größte Konstante sind in der Ernährung. Und dass aber mit fortschreitender Diät das Fett immer weiter gedrosselt werden kann, einfach weil es dem Körper deutlich schwerer fällt, Kohlenhydrate und Protein in Fett umzuwandeln als Nahrungsfette an sich. Und man muss dazu auch sagen, dass dieser Prozess auch nochmal Energie in Anspruch nimmt. Das heißt, dabei werden auch nochmal Kalorien verbraucht. Macht der Körper einfach ungerne, Kohlenhydrate und Protein in Fett umzuwandeln. Das fällt dem Körper einfach deutlich leichter, wenn er eine direkte Fettquelle hat. Aber ich würde auch nicht unbedingt höher mit dem Fett als 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen.
Ja.
Wenn es jetzt Leuten schwerfällt, zuzunehmen, dann ist es natürlich nicht anders möglich, da mit dem Nahrungsfett einfach höher zu gehen, über mal ein bisschen Nussmus oder Nüsse hinzuzufügen, ein paar mehr Eier zu essen. Ne? Also ein paar mehr Eier zu essen schadet auch niemandem. Je größer das Nahrungsvolumen im Prinzip ist und
Aufnahmeunfähiger?
Ja, also in Form von, jemand kann einfach nicht so viel essen, dann muss er einfach mehr Fett hinzufügen, zwangsläufig.
Das macht absolut Sinn, ne? So ein Löffel Erdnussbutter oder so, der ist so schnell vertilgt.
Ja, absolut.
Und da wäre es dann auch eine legitime Strategie, mit dem Fett dann über diese 1 Gramm Grenze, die man ja so öfter hört und die natürlich auch irgendwo sinnvoll ist, um einfach ein sinnvolles Verhältnis zwischen Kohlenhydraten und Fetten dann eben zu haben, weil letztendlich für unser Krafttraining, für diese kurzzeitigen Belastungen, die wir im Training erfahren, dann können wir einfach besser eben die Kohlenhydrate heranziehen. Ausdauersportler, Marathonläufer, die werden mehr Energie aus den Triglyceridspeichern, also aus den Fettspeichern dann eben rausziehen. Deswegen sollte man als Bodybuilder schon darauf achten, dass man genügend Kohlenhydrate in seiner Ernährung mit drin hat. Ich denke aber, dass man mit so einem Approach, wo man einfach nur Proteine und Kalorien trackt, die sicherstellt, schon ziemlich viel rausholt. Wenn ich das so in Prozent fassen müsste, vielleicht so 90%, 85% oder sowas der potenziellen Erfolge.
Ja, auf jeden Fall.
Das könnte ich mir vorstellen. Aber ja, hier geht es natürlich darum, einen maximalen Muskelaufbau zu erzielen. Und wenn du diesen Podcast hörst, wirst du mir sicher auch daran interessiert sein, was ja für dich dann das letztendliche Optimum darstellt. Und ich denke, da macht es dann eben Sinn, dann eher, ne, wie du jetzt auch, auf eine higher carb, lower fat Ernährungsweise zu setzen, weil die Kohlenhydrate haben natürlich eine ganz essentielle Funktion eben für unser Krafttraining. Mhm. Einmal A darüber, dass sie natürlich die Glykogenspeicher auffüllen, die halt eben als primäre Energiespeicher dann eben auch für die Belastung, die wir im Krafttraining erfahren, eben dienen. Darüber hinaus, Carbs haben die Funktion, Insulin auszuschütten. Insulin, ein antikataboles Hormon, was dann letztendlich am Ende einer gewissen Zeitperiode für nochmal eine positivere Proteinbilanz sorgt. Also dadurch, dass die katabolen Prozesse eben gemindert werden, haben wir am Ende eines Tages, einer Woche, eines Monats einfach eine positivere Proteinbilanz, letztendlich mehr Muskelaufbau und ich glaube, das sind so die relevantesten Punkte. Darüber hinaus, der Punkt, den du noch angesprochen hast, relativ ziemlich relevant, gerade in einem höheren Kalorienüberschuss wird man eventuell mit verhältnismäßig mehr Nahrungsfett, vielleicht auch ein bisschen mehr Körperfett eben aufbauen, weil diese Umwandlung von Nahrungsfett in zu Körperfett einfach ein bisschen effizienter eben ist als die Umwandlung von überschüssigem Glykogen eben in Körperfett. Ist so ein bisschen spekulativ, aber ich denke, die Daten deuten da so ein bisschen drauf hin, wie viel das dann am Ende wieder ausmacht. Schwer zu sagen, aber es gibt durchaus einige Punkte, die einfach dafür sprechen, ne, mehr Kohlenhydrate im Verhältnis als Fett eben mit drin zu haben. Klar, Fette natürlich super wichtig, um die Hormonproduktion aufrechtzuerhalten, wenn man eben darauf angewiesen ist. Und da, denke ich, macht dann eben so eine Range im Aufbau vielleicht so von 0,7, 0,6 bis 1 Gramm, Kilogramm Körpergewicht pro Tag durchaus Sinn. In einer harten Diät.
Ne? Nicht unbedingt weniger als 0,5 Gramm.
Das wäre natürlich gut,
ja. Aber ist wahrscheinlich zum Ende einer Prep wahrscheinlich für die meisten kaum vermeidbar. Ne? Als Unterstützerathlet kann man da schon drunter sein. Aber ist auch nicht unbedingt empfehlenswert, weil Fett ja im Prinzip trotzdem tausende Aufgaben übernimmt in Form von Stoffwechselprozessen im Körper, nicht nur für die Hormonproduktion, muss man an der Stelle sagen, ne, und dass man da ein ausgewogenes Verhältnis hat zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren.
Ja, richtig.
Ne? Omega-3 sowieso immer wichtiger als Omega-6 und 9 beispielsweise, weil das sind ja die essentiellen Fettsäuren und wir schon mit unserer Nahrung eigentlich mehr als genug Omega-6-Fettsäuren und andere mit drin haben und viel zu wenig Omega-3. Dafür kann man dann auch den Omega-3-Index im Blut mal abchecken lassen, wie der so steht. Ne? Dementsprechend wirken sich auch diese Werte auch auf LH und nicht LH, auf LDL und HDL, also auf die Cholesterinwerte aus. Ne? Also spielt alles irgendwie zusammen. Deswegen kann man abschließend sagen, in der Diät nicht unbedingt weniger als 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ne? Dass man da einfach diesen Spiegel beibehält. Das heißt also bei einem 80-Kilo-Athleten, dass der dann nicht unbedingt weniger als 40 Gramm Nahrungsfett zu sich nimmt.
Genau.
Und im Aufbau nicht unbedingt, also wenn es nicht sein muss, mehr als 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht konsumiert. Ja. Also bei einem 80-Kilo-Athleten dann dementsprechend 80 Gramm Fett. Ne? Wenn es jetzt mal 10 Gramm oder 20 Gramm drüber sind, ist jetzt auch nicht schlimm, ne, wenn man halt mal einen etwas fettreicheren Tag hat oder sich mal irgendwie auswärts was gönnen will, dann ist das absolut legitim.
Ja.
Und ansonsten, glaube ich, sind bei Kohlenhydraten die größte Variable, einfach in der Hinsicht, weil sie ja für den Körper nicht unbedingt essentiell sind, ne, aber uns im Prinzip in Bezug auf den Sport, in Bezug auf Krafttraining, Bodybuilding, die größte Energie und schnellste Energie bereitstellen.
Ja, so ist es. Also ich denke, eine super Range, die wir da nochmal jetzt formuliert haben. Und ich denke, es macht auch einfach Sinn, das Ganze so ein bisschen abhängig davon zu machen, in welcher Phase man sich befindet. Ja. Am Ende einer
und welchen Kalorienbedarf man im Prinzip hat. Ne? Das kann man nie pauschalisieren. Manche haben einfach einen viel höheren Kalorienbedarf. Ne? Jemand, der körperlich aktiv ist, wird einfach mehr Kalorien verbrauchen als jemand, der den ganzen Tag nur rumsitzt. Ist ja irgendwo logisch, ne? Je nachdem, wie viel man verbraucht, muss man auch irgendwo den Kalorien-Intake anpassen. So viel kann man eigentlich dazu sagen.
Ja, ich würde gerne noch hinzufügen, dass man halt eben im fortgeschrittenen Aufbau und gerade wenn man auch recht viel Körperfett eben hält, dass die Chance, dass die Glykogenspeicher voll sind, einfach mehr gegeben wird und dass je fortgeschrittener der Aufbau ist, die Relevanz eben für diese High-Carb-Low-Fat-Ernährung tendenziell ein wenig sinkt. Also kann man in einem tiefen Aufbau hinsichtlich der Ratio zwischen Kohlenhydrat und Fetten schon etwas flexibler unterwegs sein. In einer Diät bei einem etwas höheren Defizit und generell auch einem geringeren Körperfettanteil würde man dann eben schon nochmal vermehrt eben von diesem High-Carb-Low-Fat-Approach eben profitieren, um halt eben die Glykogenspeicher, so gut es halt eben geht, gefüllt zu halten und dann eben auch diesen positiven Effekt auf die Trainingsperformance der Kohlenhydrate dann letztendlich zu nutzen. Genau, ansonsten ja tagesweise eben mal ne, von dieser Kohlenhydrat-Fett-Ratio eben mal abzuweichen, wie du es jetzt gesagt hast, wenn man mal auswärts ist, ein soziales Event anstehen hat, denke ich absolut in Ordnung. Ne, letztendlich betrachten wir unsere Makronährstoffzufuhr ja auch nicht immer nur innerhalb von einem Tagesintervall, sondern auch vielmehr im Rahmen einer Wochenbilanz und dementsprechend sind so kleine Abweichungen auf täglicher Ebene absolut zu verkraften und sollten sich hier vielmehr über einen längeren Zeitraum dann eben auch angeschaut werden. Und ja, ich denke, ne, für alle, die eben auch ja, mal gewillt sind, eben ne, dieses theoretische Optimum an einem jeweiligen Tag mal zu vernachlässigen, was ich für einen sehr, sehr wertvollen Skill auch halte, auch als ambitionierter Bodybuilder, empfiehlt es sich, ne, dann wenn eben Mahlzeiten nicht optimal trackbar sind, dann eben auch einfach mal diesen Kompromiss einzugehen, potenziell mal etwas mehr Fett, dafür weniger Kohlenhydrate zu konsumieren, immer noch seine Proteine zu hitten, seine Kalorien in Check zu halten und damit ne, eben dann auch an diesem jeweiligen Tag einen extrem guten Job zu machen, sich aber auch gleichzeitig eben diese Flexibilität eben zu ermöglichen und dann eben auch eine längerfristige Adhärenz eben an die typische Bodybuilding-Ernährungsweise dann eben auch aufrechterhalten zu können. Deswegen ja, wäre da auch meine Empfehlung, ne, da auch mal gezielt eben in den richtigen Situationen ne, eben von diesem Verhältnis zwischen Kohlenhydraten und Fetten eben auch einfach mal abzuweichen. Und ja,
man kann dazu vielleicht auch noch sagen, dass wenn man sich in einem etwas niedrigeren Körperfettmilieu befindet, dass man auch viel aufnahmefähiger wird für Kohlenhydrate, im Prinzip viel insulinsensibler und man auch fähig ist, die Kohlenhydrate viel besser zu verwerten. Also man wird einfach merken, dass sie viel besser in der Muskulatur ankommen und davon einfach auch viel besser im Training Gebrauch machen kann und allein ja dadurch auch mehr Kalorien verbraucht im Training, weil einfach auch mehr Dampf im Training ist, was bei einem höheren Körperfettanteil nicht so gegeben ist, weil man ist unempfindlicher gegenüber Kohlenhydraten, man nimmt die nicht so gut auf wie bei einem niedrigen Körperfettanteil und da kann man... Die
sind wahrscheinlich auch schon voll,
ja, und dementsprechend
hat man dann auch nicht mehr diese zusätzliche Einlagerung.
Und das macht natürlich auch dann einen Unterschied, wie sehr man Hunger hat. Ja. Ne? Also Körperfettanteil spielt auch eine große Rolle in Bezug, wie viel Appetit und Hunger hat man. Ne? Und wenn man versucht, das im Zaum zu halten, dann ist es ja schon fast ein Luxusproblem, im Aufbau noch Hunger zu haben, obwohl man ja auch super gut performt und eine gute Form hat. Ne? Ja. Also, dass es einfach stetig nach oben geht. Weil was bringt es jemanden, der ja, Potenzial mitbringt, Muskulatur aufzubauen, aber nichts an Kalorien reinbekommt. Ja. Ne? Und das ist einfach bei einem niedrigen Körperfettanteil besser gegeben, dass der Hunger trotzdem am Start ist.
Absolut.
Und dass man dann nicht in diese Bredouille kommt, dass, oh, okay, fuck, ich befinde mich jetzt in dem Stadium, wo ich eine Diät machen muss, damit ich wieder Hunger bekomme. Mhm. Weil sobald man halt diätet, bedeutet es dann gewissermaßen Stagnation.
Bei dir jetzt nicht.
Ja, bei mir jetzt nicht, aber...
nee, ich denke, auch bei dem
Naturalathleten... Ausnahmen sind halt nicht die Regel.
Ja, ja, nee, klar. Ne, ein Kaloriendefizit wird sich da nie positiv auf den Muskelaufbau eben auswirken. Aber sollte in gewissen Situationen, in deinem Fall, in meinem Fall jetzt aber auch, ne, mit hohem KFA, eben immer auch sehr, sehr gut möglich sein. Und genau, deswegen, ich glaube, die Frage haben wir gut ausgeschlachtet. Ja. Hoffe, da war was für euch mit dabei, was ihr mitnehmen konntet. Checkt gerne die Kommentarfunktion in Spotify ab. Dort könnt ihr auch Fragen für kommende Episoden stellen, auf die wir uns dann stürzen werden. Ansonsten bedanken wir uns fürs...
Ich habe noch was einzuwenden. Unterstützt uns mit unserem Athletencode. Luis bei Evo Sports Fuel mit Code Hyper und mich, wenn ihr wollt, bei ESN mit Code Farid. Ne? Ich denke, bei beiden Seiten könnt ihr da gut was abgreifen. Evo hat Produkte, die ESN nicht hat. ESN hat Produkte, die Evo nicht hat. Ich denke, damit ist... Jeder gut.
Jeder ist bedient. Damit abgedeckt. Genau. Und ihr unterstützt natürlich auch den Podcast. Wir bedanken uns, dass ihr mit dabei wart und freuen uns auf die nächste Woche dann wieder mit einem neuen Lagebericht, was bei uns so passiert, was in der Bodybuilding-Welt so passiert. Wie schon angesprochen, die Arnold Classic steht vor der Tür. Wir schauen uns das Ganze für euch an.
Du sagst auch für Arnold Classic. Ich höre so viele. Classics. Nee, das ist ja richtig Arnold Classic. Ja. Weil so viele sagen Arnold Classics, aber es ist ja nur ein Wettkampf. Es ist nur eine Arnold Classic. Es ist nicht Arnold Classics. Weißt du?
Naja, aber es ist eigentlich schon wettkampffrei. Es gibt ja noch die Arnold Classic UK
ja, und so weiter. Aber ich denke, die Leute sprechen ja in dem Falle nur von einem Wettkampf.
Das stimmt.
Und man hört es immer und dann denke ich mir so, wieso sagen alle Arnold Classics? Das heißt,
ist
Arnold
bei Classic. Der Evo Classic aber auch schon passiert.
Das hier Evo Classics. Classics.
Davon kann ich mich nicht frei machen. Also Arnold Classic steht an und da berichten wir euch nächste Woche. Ansonsten ja, kommt da auch nochmal mehr Mehrwert in Form von den Fragen, die ihr uns zusendet. Und dann ja, verabschieden wir uns. Bis nächstes Mal. Macht's gut.
Haut rein. Ciao.